Die Herrschaft über die Kinderstube ist das größte politische Anliegen, um über Menschen, die dann erwachsen werden, herrschen zu können.
Wie muss ich meine Botschaft gestalten, damit die Menschen mitmachen? Meine erste Antwort ist immer, vergesst das. Ihr kriegt die Menschen nicht über die Botschaften, die müssen durch eine eigene Erfahrung gehen. Die müssen selber Schmerz erleben.
Spaltung ist ein Prinzip, damit Protestbewegungen genau das nicht erreichen, nämlich sich um eine Person zu bündeln und den Protest mehrheitsfähig und regierungsfähig zu machen.
Mehr Leute den Blick gerichtet haben auf die wesentlichen Konflikte, desto weniger wird in diesen Kleinkriegen an Energie verbraten und Leid angerichtet.
Wenn wir auf einen Systemwechsel zusteuern, das jetzt nicht unbedingt etwas ist, wo breitflächig die Städte angezündet werden und die Banken geplündert oder die öffentlichen Institutionen besetzt werden, sondern das kann eigentlich relativ schnell und sogar bruchlos gehen, indem sich hier und da eben einige Menschen zusammenschließen und Regierungen ziemlich schnell fallen können.
Veränderung beginnt mit einer einfachen Frage. Was können wir tun? Genau diese Frage stand im Zentrum des Freiheitsbarometers 2025, das ich gemeinsam mit dem Alternativ-WEF durchgeführt habe. Eine Online-Befragung, an der mehr als unglaubliche 22.000 Menschen teilgenommen haben. 22.000 Menschen, die eine klare Antwort gegeben haben. Sie haben genug. Genug von politischer Bevormundung, genug von medialer Manipulation, genug von einer ausgehöhlten Demokratie. Der Wille, dagegen aufzustehen, ist groß, aber ebenso groß sind die Blockaden. Doch wie lassen sich diese überwinden? Wie wird aus Unzufriedenheit echter Wandel? Genau diese Frage habe ich im Sommer 2025 im Rahmen einer hochkarätigen Diskussionsrunde aus Journalisten und Aktivisten, Menschen, die friedlichen Protest bereits leben, diskutiert. Mit dabei waren Dr. Maria Hubmann-Mock, Erich Hambach, Gerhard Wisniewski, Martin Sellner und Stefan Magnet. Zur Erinnerung sehen wir kurz hinein.
Mit Angst regiert man die Welt und das ist das, was im Moment passiert.
Wer sich jetzt durch Angst bremsen lässt, ich glaube, der hat den Schuss noch nicht gehört.
Man muss sich einsetzen, man muss für die Freiheit kämpfen und wer das nicht tut und wer nicht dazu bereit ist, der muss sich eben damit abfinden, dass er Sklave bleibt.
Geht nicht, ist ihm ein Mangel an auch Fantasie.
Es braucht eine lokale, regionale Vernetzung, ein sicheres Umfeld, eine echte Gemeinschaft in den Leuten, die Kraft gibt und einen langen Atem, andauernd Widerstand zu leisten.
Das Freiheitsbarometer 2025 war der Auftakt. Dann folgte die Panel-Diskussion. Und jetzt? Jetzt setze ich gemeinsam mit dem Alternativ-WEF nochmal eins drauf. Wir wollen es wirklich wissen. Was lähmt den friedlichen Protest und was braucht es, damit aus Frust endlich Bewegung wird? Also habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. Liebe Zuseher, Sie hören nun geballte Fachkompetenz. Die Essenz von mehr als 10 Stunden Gesprächsmaterial mit 7 renommierten Akademikern. Vom Historiker über den Psychoanalytiker bis hin zum Kommunikationswissenschaftler. Hochkarätige Experten in ihrem Fach, die unsere zentralen Fragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Die Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin Professor Ulrike Gürow. Der Kommunikationsexperte und Doktor der Psychologie Dr. Roman Braun. Der Psychiater und Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Maatz. Die Pädagogin Professor Anke Uhlenwinkel, der Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Mein, der Sozialwissenschaftler Professor Günther Roth und der Historiker und Philosoph Professor David Engels. 7 mutige Menschen, die unbequeme Fragen stellen und genauso unbequeme Antworten geben, die hinterfragen und die selbst für Veränderung einstehen. Sie erheben Ihre Stimme und gemeinsam haben wir in tiefgehenden Gesprächen erarbeitet, wie es gelingen kann, all unsere Kräfte für eine bessere Zukunft zu bündeln. Wie wir gemeinsam stark sein können gegen Spaltung, Korruption, Lügen und Propaganda, gegen Tyrannei und Krieg und für Frieden, Freiheit, Menschlichkeit und Aufrichtigkeit. Auch wenn wir nicht überall der gleichen Meinung sind, gibt es gemeinsame Ziele, die uns verbinden. Und genau so wird es auch Ihnen gehen, liebe Zuseher. Denn auch Sie haben eingeschaltet, um zu erfahren, wie aus Unzufriedenheit Wandel werden kann. Welche Hürden es gibt, welche Chancen und was Sie selbst dazu beitragen können. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich diese Fragen stellen, dann ist bereits ein erster großer Schritt getan, denn Veränderung beginnt bei einem selbst. Der Einzelne ist weit mächtiger, als er oft selbst von sich denkt. Und genau hier setzt auch der Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Marz ein. Für ihn ist klar, wenn wir fragen, warum so wenige Menschen gegen Unrecht aufstehen, müssen wir zuerst darauf blicken, was sie im Innersten davon zurückhält. Und dieser Blick beginnt in der Kindheit. Dort, wo auch jene Politik ansetzt, die keinen mündigen Bürger will, sondern einen gehorsamen Untertanen.
Die Herrschaft über die Kinderstube ist das größte politische Anliegen, um über Menschen, die dann erwachsen werden, herrschen zu können. Die meisten Menschen werden von sich selbst entfremdet durch eben Erziehung, durch Beziehungsfehler, dass sie nicht so werden können, wie sie angelegt sind, wie sie sich entwickeln möchten, sondern wie sie werden müssen. Schließlich aber gelingt es den meisten Kindern, sich den Erwartungen anzupassen. Und dann werden sie bestätigt, dann werden sie erfolgreich, dann können sie auch in einer normopathischen Gesellschaft Karriere machen. Dann sind sie besonders angepasst und eben entsprechend willfährig den politischen oder sozialen, moralischen, ideologischen Erwartungen. So, und jetzt hat man im Grunde genommen Zufriedenheit für sich scheinbar erreicht. Man ist erfolgreich in der Anpassung. Und wenn das plötzlich nicht mehr ausreicht, weil die Gesellschaft nicht mehr so funktioniert, weil das Normopathische immer auffälliger wird, immer gestörter wird, wird auch die bisherige Anpassung in Frage, gerät in Frage. Und jetzt ist eigentlich der angepasste Mensch in einer großen Verunsicherung. Jetzt würde er im Grunde genommen erkennen müssen, dass er falsch gelebt hat, dass er sich angepasst hat, weil es von ihm erwartet wurde, aber nicht nach seinen Bedürfnissen, sondern nach denen der Mächtigen. Und diesen Erkenntnisprozess, den wagen viele nicht. Es ist auch wirklich bitter. Es ist nicht nur angepasst oder so. Nee, das ganze Lebensgebäude ist ja darauf aufgebaut. Also ist die Tendenz stark, nicht sich selbst als Betroffener, als Opfer zu sehen, sondern die Anpassung jetzt praktisch zu vernebeln, zu entschuldigen und dafür Schuldige zu suchen. Und das haben wir in den letzten Jahren erlebt. Das Virus ist schuldig, die Klimaveränderungen sind schuldig, die Russen sind schuldig. Also das ist die globale Fortführung dieser psychologischen Projektionstendenz, eben du bist schuld, der andere ist schuld, um die eigene Fehlentwicklung nicht wahrnehmen zu müssen. Weshalb übernehmen so wenig Menschen Verantwortung? Die einfache Antwort ist, sie haben Verantwortung für sich nie gelernt. Sie haben Verantwortung lernen müssen, so zu sein, wie sie sein sollen. Also sie haben nach außen gerichtet lernen müssen, was richtig oder falsch ist, nicht für sich selbst. Und damit mit dieser Feststellung, dass die meisten Menschen niemals Verantwortung für sich selbst übernommen haben, werden sie auch in einer Krise keine guten Chancen haben, jetzt verantwortlich für ihre Veränderung zu sein. Dann kommt eben der Wunsch, nein, ihr seid verantwortlich, ihr seid schuld, ihr müsst das machen. Es folgt ja im Grunde genommen dann auch eine Anpassung an die gesellschaftlichen Werte, damit im Grunde genommen man in Ruhe gelassen wird oder dann sogar Karriere machen kann. Und wenn das nicht mehr funktioniert oder wenn die Gesellschaft sich verändert und man sich nicht so mitverändern kann, man in die Krise kommt, ist man im Grunde genommen mit der ganzen Frühgeschichte dieses Konfliktes wieder berührt. Und man würde wieder erleben, wie schmerzlich es war, sich so anpassen zu müssen, nicht verstanden worden zu sein. Und das ist der Grund, weshalb es den meisten sehr schwer fällt, später nochmal irgendetwas zu verändern. Und wenn die Gesellschaft sich verändert, so wie wir es jetzt erleben, dann würde im Grunde genommen eine innere Auseinandersetzung gefordert, wie bin ich denn bisher angepasst worden? Und das wäre im Grunde genommen erstmal eine revolutionäre Bewegung gegen die eigene Anpassung, gegen die eigene Familiengeschichte, die eigene Schulgeschichte. Und das ist etwas, was kaum ein Mensch wagt. Und deshalb bleibt er dann als Erwachsener eher angepasst, auch vielleicht zunehmend unzufrieden, aber angepasst, weil er sonst seine die eigene Lebensgeschichte, die belastete Lebensgeschichte eben nochmal oder überhaupt erstmal begreifen und durcharbeiten müsste.
Anpassung als Überlebensstrategie, so beschreibt es Dr. Hans-Joachim Maatz. Etwas, das viele Menschen sehr früh lernen. Wer Erwartungen erfüllt, bekommt Anerkennung. Wer sich anpasst, fällt nicht auf. Und oft wird man dafür sogar belohnt. Dieses Muster kann lange funktionieren. Manche kommen damit gut durchs Leben. Problematisch wird es dann, wenn sich etwas verändert, wenn die Welt unsicherer wird, wenn alte Regeln nicht mehr greifen, wenn gesellschaftliche Umbrüche das eigene Weltbild erschüttern, wenn sich das alte Anpassungsverhalten nicht mehr richtig anfühlt. Dann kann es zur Krise kommen. An diesem Punkt müsste eigentlich etwas passieren. Man müsste nach innen schauen, sich ehrlich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen. Doch genau das vermeiden viele, weil es wehtut, weil es alles in Frage stellt, worauf das eigene Leben aufgebaut wurde. Statt etwas zu verändern, bleiben viele angepasst, auch als Erwachsene, selbst dann, wenn sie längst spüren, dass sie unzufrieden sind. Aus seiner therapeutischen Arbeit berichtet Dr. Maatz, dass manche Menschen sogar krank werden, weil sie sich über Jahre verbogen und selbst belogen haben. Und jetzt kommt etwas, das viele vielleicht kennen. Wenn Menschen beginnen, dieses Muster zu lösen, geht es ihnen innerlich oft besser. Aber im Außen wird es schwieriger. Beziehungen verändern sich, es entstehen Spannungen. Das ist allgemein sehr oft der Preis, den man zahlt, wenn man beginnt, klar zu sehen. Etwas, das viele der heute aufgewachten, kritischen Menschen am eigenen Leib erfahren mussten. Und dieser Konflikt, der betrifft nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Denn was passiert, wenn Eltern versuchen, ihren Kindern ehrlich zu begegnen, wenn sie sie ermutigen, sie selbst zu sein und die Dinge kritisch zu hinterfragen? Dann geraten diese Kinder oft in einen Konflikt, sagt Hans-Joachim Maatz. Einen Konflikt zwischen dem, was sie zu Hause erleben, und dem, was Schule und Gesellschaft von ihnen erwartet.
Wenn Eltern sich bemühen, den Kindern wirkliche, ehrliche, befreiende, offene Beziehungen anzubieten, dass die Kinder dann eine Einstellung gewinnen, eine Persönlichkeitsreife gewinnen, mit der sie dann aber in der Schule, in der Gesellschaft angefeindet werden, angegriffen werden. Also ich habe das auch zu DDR-Zeiten häufig erlebt, wenn Eltern ihre Kinder nicht so sehr dem staatlichen System angepasst haben, sondern eben andere Inhalte und andere Überzeugungen vermittelt haben, dass diese Kinder es dann sehr schwer hatten in der Schule. Dort wurden sie beschimpft, ausgegrenzt, kritisiert und hatten einen ständigen Konflikt zwischen dem, was die Eltern ihnen vermittelt haben und dem, was dann die Schule, letztlich die Gesellschaft erwartet hat. Also das ist wirklich ein großes Thema und ich habe zu DDR-Zeiten, und das sehe ich auch heute wieder so, begriffen, dass es wichtig ist, genau den Unterschied zwischen einem ehrlicheren, einem echteren, einem persönlicheren Leben und dem, was die Gesellschaft erfordert, also diese Anpassung an gesellschaftliche Narrative, dass man von Anfang an den Kindern diesen Unterschied beibringen, deutlich machen muss. Und auch, wenn man so will, und das ist nicht gerade edel, sie ermutigen muss, auch eine gewisse eigene Spaltung mit zu vollziehen, dass sie sagen, das ist privat, das bin ich, das muss ich bewahren, das muss ich pflegen und da muss ich aufpassen in der Öffentlichkeit, wie viel davon ich zeigen kann oder wie ich mich da beteiligen kann. Das ist ein tragischer Befund, aber so ist es. Wir haben im Grunde genommen als Eltern nur die Chance, unsere Kinder so zu erziehen, dass sie in eine gestörte, in eine normopathische Gesellschaft passen. Oder wir behandeln sie menschlicher, ehrlicher, offener. Dann haben die Kinder ein großes Problem, in einer normopathischen Gesellschaft auch entsprechend Erfolg zu haben.
Das ist ein harter Befund. Eltern stehen vor einem Dilemma. Passen sie ihre Kinder an, haben sie bessere Chancen, mit dem System mitzuhalten. Erziehen sie ihre Kinder offen, ehrlich und kritisch, wird es für sie oft schwerer. Schwerer in einer Schule, schwerer in der Gesellschaft. Ein tragischer Widerspruch und einer, den es zu diskutieren gilt. Vor allem, wie Eltern wirklich mit diesem Zwiespalt umgehen sollten, um letztlich eine freie Gesellschaft zu erreichen. Ob die Lösung wirklich darin liegt, die Kinder zu Unehrlichkeit und Schauspielerei zu erziehen, wage ich für meinen Teil jedenfalls zu bezweifeln. Die Pädagogin Professor Anke Uhlenwinkel will das ebenso nicht stehen lassen und sie streicht heraus, nicht nur Eltern tragen Verantwortung. Auch die Schule spielt eine entscheidende Rolle. Lehrkräfte haben großen Einfluss darauf, ob Kinder zu mündigen Erwachsenen heranwachsen oder eben nicht. Viele Lehrer würden sich jedoch zu stark an Vorgaben von oben halten.
Ja, und da wird natürlich dann kritisches Denken oder so etwas wie Mündigkeit, Erziehung zur Mündigkeit wird dann in Frage gestellt, wenn man das tut. Ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, mit dem wir zu tun haben. Und wenn Lehrer sich daran halten, also Lehrer müssen sich ja nicht unbedingt an alles halten, was da an Vorgaben steht, ja. Aber wenn Lehrer sich daran halten und das auch noch gut finden, dann wird natürlich die Erziehung zur Mündigkeit zurückgefahren, ein Stück weit.
Demokratie lernt man nicht aus Büchern. Demokratie lernt man, indem man andere Meinungen aushält, indem man zuhört, indem man widerspricht. Und genau das, sagt Uhlenwinkel, muss in der Schule wieder viel stärker eingeübt werden.
Das kann man eigentlich in der Schule nur verändern, indem man es eben zulässt, dass alle Schüler sagen dürfen, was sie dazu denken. Ja, und dass ich als Lehrer eben nicht sage, dass der eine mehr Recht hat als der andere, sondern dass ich das tatsächlich nur abgleiche an dem, was ich wissenschaftlich gesichert weiß und eben dieses Meinungsspektrum zulasse. Das ist eine ganz anstrengende Angelegenheit für Lehrer. Ja, das ist jetzt nicht einfach, das sage ich gar nicht. Aber das ist eigentlich das, was wir machen sollten. Und ja, wenn ich solche Lehrer habe, kann ich auch einen anderen, weil es ja auch, wenn man so will, ja auch Toleranz schafft, ja, dass ich den anderen auch aushalte. Weil das ist ja das, was uns häufig heute fehlt, dass man Meinungen, die nicht der eigenen entsprechen, dass man mit denen nicht reden will. Also diese Kontaktschuld, ja, dass man da gar nicht mit denen gesehen werden will, dass man, das finde ich, ist alles fürchterlich undemokratisch. Und dass man dieses Demokratische wieder lernt, das kann man in der Schule versuchen. Dazu brauche ich aber wirklich die entsprechenden Lehrer.
Wir sehen also, die Wurzel des Übels, der Angepasstheit, der Untertänigkeit und der Unfähigkeit, für sein Recht einzustehen, liegt oft bereits in der Kindheit und Jugend. Wer nie gelernt hat, für sich einzustehen, tut sich auch als Erwachsener schwer damit. Das alles aufzulösen ist entscheidend, wenn wir eine aufgeklärte, mündige und eigenverantwortliche Gesellschaft wollen. Es ist aber nichts, das von heute auf morgen möglich ist. Was aber hingegen sofort verändert werden kann, ist unser eigenes Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen. Jetzt gleich. Und damit kommen wir zu einem weiteren großen Thema. All jene, denen es gelungen ist, aus der Angepasstheit auszubrechen und selbstständig, eigenverantwortlich und mutig durchs Leben zu gehen, tragen ein großes Geschenk in sich. Klarheit, Mut, Eigenverantwortung, die Fähigkeit zu hinterfragen und für sich selbst einzustehen. Mit diesem Geschenk können sie auch anderen helfen, jenen, die noch nicht aus ihrer Haut können, es vielleicht aber wollen. Doch dafür braucht es Gemeinschaft, Austausch, Unterstützung, Netzwerke. Denn wie es so treffend heißt, nur gemeinsam sind wir stark. Und ja, genau so ist es. Allein bleibt man oft stehen. Das Freiheitsbarometer 2025 zeigt, dass sich viele Menschen allein fühlen. Sie würden sich gern stärker engagieren, doch es fehlt ihnen an Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und die Umfrage zeigt auch deutlich, dass viele Folgendes erkennen. Die Spaltung, bewusst von Medien und Politik vorangetrieben, verhindert eine gemeinsame Schlagkraft für gemeinsame Ziele. Auch für die Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin Professor Ulrike Göreau ist klar.
Aber Spaltung ist ein Prinzip, damit Protestbewegungen genau das nicht erreichen, nämlich sich um eine Person zu bündeln und den Protest mehrheitsfähig und regierungsfähig zu machen.
Wenn es gelingt, die Menschen zu spalten, gegeneinander aufzubringen, dann kann man viel besser herrschen, dann kann man alles Mögliche umsetzen, was sonst undenkbar wäre, wenn man offen darüber diskutieren könnte. Also ja, Spaltung ist eine dunkle Absicht, um Herrschaft zu vermehren, zu verstärken. Und Spaltung wird ja oft auch durch Angst dann produziert. Also wenn man Menschen Angst macht, Angst vor dem Virus, Angst vor Klimaveränderung, Angst vor den Russen, dann hat man mit Sicherheit eine Spaltung in der Gesellschaft forciert. Die einen sagen, das stimmt nicht und das stimmt nicht und so weiter. Und schon hat man im Grunde genommen die Konflikte der Menschen untereinander und nicht mehr gegen eine verlogene oder falsche Obrigkeit.
Spaltung ist kein Zufall. Sie ist ein altes Herrschaftsprinzip. Teile und herrsche. Etwas, das seit mehreren Jahrtausenden angewandt wird. Heute heißt es links gegen rechts, geimpft gegen ungeimpft, Frau gegen Mann. Überall wird sie angesetzt, die Spaltung, das Gegeneinander. Die führende Politik und ihre Medien säen Zwietracht, hetzen gegeneinander auf, arbeiten mit Kontaktschuld, teilen in Gute und Schlechte. Höchstwahrscheinlich genau deshalb, damit sich das Volk nicht vereint, gemeinsam stark sein kann für höhere Ziele, die die vielen eigentlich verbinden würden. Frieden, Freiheit, eine gerechte Welt, ein gutes Leben für alle. Um daran gemeinsam zu arbeiten, bräuchte es einen Dialog, der aber verhindert wird. Stattdessen werden wir in kleine Grabenkämpfe verwickelt, sagt der Kommunikationsexperte und Psychologe Dr. Roman Braun. Ihm nach sollen dort in diesen Grabenkämpfen all unsere Kräfte verpuffen. Wir sollen abgelenkt werden, während die wahren Machenschaften, die uns wirklich schaden, im Hintergrund passieren.
Auf diese Art und Weise in die Enge getrieben, wie wir jetzt sind, wie wir schon längere Zeit sind, besteht noch die Gefahr, dass man, weil man diese Aggression nicht irgendwo an eine ordentliche Adresse schicken kann, dass man sich gegeneinander richtet. Und die Leute sich dann mit Pseudokonflikten und Stellvertreterkonflikten gegenseitig auch noch das Leben schwer machen. Und wenn man mal erkennen würde, dass die Situation so ist, nicht wegen demjenigen, der ist anderer Meinung ist als ich, sondern demjenigen, der uns Spaltungsthemen vorgegeben hat, über die wir streiten sollen, dann hört man auf, in dem Spaltungskonflikt anderen Böses zu wünschen oder Böses zu tun. Und das macht die Sache schon einmal besser. Je mehr Leute den Blick gerichtet haben auf die wesentlichen Konflikte, desto weniger wird in diesen Kleinkriegen an Energie verbraten und Leid angerichtet. Die Lösung besteht nicht darin, dass die einen die anderen auf ihre Seite ziehen, sondern dass man drüber geht oder dahinter geht und auf die Metathemen schaut und erkennt, aha, das läuft also gerade. Und je mehr Leute dieses Bewusstsein haben, also Bewusstseinsbildung ist das, was jetzt in den nächsten Jahren dran wäre, je mehr Leute das in dieser Klarheit sehen, desto weniger wirken die Ablenkungsthemen, die Spaltungsthemen und desto mehr Handlungsbereitschaft kann daraus werden. Das Allerwichtigste ist, die Brücken nicht abzubrechen. Das ist in hohem Maße passiert in den letzten 5 Jahren. Großer Fehler. Weil dann ist die Spaltung nämlich erreicht. Also muss ich gegen die Spaltung wehren in erster Linie. Man muss in der Lage sein, die Gegenposition sich anzuhören, zu verstehen, eventuell zu hinterfragen nach den Werten, die dahinter liegen, die auch wiedergeben, dem anderen zeigen, dass man ihm zugehört hat, dass man ihn verstanden hat. Dann bleibt auf einer menschlichen Ebene eine Verbindung da und solange die da ist, habe ich die Möglichkeit, den anderen auch zu beeinflussen. Und meistens wird es gut sein, den anderen dann nicht zu versuchen, auf meine Seite zu ziehen, sondern mit ihm noch etwas höher zu gehen und zu sagen, gibt es nicht andere größere Themen, um die es tatsächlich geht.
Das Alternativ WEF ist die alternative Denkwerkstatt für eine freie Welt von morgen. Diese Arbeit ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Wenn Menschen erkennen, dass der Gegner nicht der andere Bürger ist, sondern die Mechanismen dahinter, dann verändert sich etwas. Dann wird wieder Raum frei für echtes Handeln. Spaltung schwächt. Das zeigt sich nicht nur heute, sondern auch in der Geschichte. Der Historiker und Philosoph Professor David Engels weist darauf hin, dass Widerstand immer Gemeinschaft braucht. Ohne ein gemeinsames Wir bleibt Protest wirkungslos. Er spricht von Bürgerrevolutionen aus vergangenen Zeiten, die es heute in der Form kaum mehr geben wird, weil
solche Elemente des Widerstands, der Revolution bedürfen natürlich auch einer entsprechend solidarischen Bürgergemeinschaft oder Volksmasse oder wie auch immer Sie das nennen wollen. Da ist natürlich bei uns das große Problem, dass nicht nur ein Großteil der Menschen letztlich schon sehr posthistorisch ist und sehr apolitisch geworden ist, wo es wirklich dann schon sehr, sehr, sehr schlecht gehen muss, dass man das bisschen, was man hat, irgendwie im Sinne einer Gesellschaft, mit der man nicht mehr viel zu tun hat, auf die Probe stellt. Das andere Problem ist aber auch, dass eben dieses Volk meistens in Europa sich ja in sich selbst nicht mehr wiedererkennt, weil es eben durch Identitätspolitik und Migration auch dermaßen aufgesplittert ist, dass auch keine natürliche Solidarität mehr besteht. Und das wird natürlich in der Zukunft auch alles, was jetzt, sagen wir mal, Systemwandel von unten betrifft, sehr, sehr, sehr schwierig machen. Denn ab dem Moment, wo eigentlich ein Volk mehr damit zu tun hat, untereinander zu rivalisieren, sich gegenseitig zu hassen oder um sagen wir mal, immer schwindende Ressourcen in Konkurrenz einzutreten, ist es natürlich typisch, dass durch die Regierenden, wer auch immer das ist, die eine durch die andere Gruppe ausgespielt wird oder die eine mit der anderen Gruppe in Rivalität gebracht wird und das natürlich jeden breitflächigen Widerstand sehr schwierig macht. Wir leben natürlich in Zeiten der extremen Zersplitterung, der extremen Fragmentierung und da wieder zurückzukommen zu einer Gesellschaft, die nun homogen, breitflächig wieder auf solchen geteilten Idealen beruhen könnten. Bis dahin ist es natürlich heutzutage ein weiter Weg, der die Frage nach unserer letztlichen Identität stellt. Was sind wir überhaupt? Ne? Nicht nur als in unserer nationalen Identität, sondern auch in unserer kollektiven Identität als Europäer und als Abendländer. Was sind denn diese absoluten Werte, auf die wir unser Gesellschafts- oder Gemeinschaftswesen wieder stellen wollen? Und wie wird es möglich sein, diese Fragmentierung wieder aufzulösen und nicht nur die Familie zu heilen, die Gesellschaft zu heilen, sondern auch eben Massenmigration in den Griff zu kriegen? Und das ist eine unglaubliche Aufgabe, die da vor uns steht. Das muss man ganz klar sagen.
Wenn Menschen sich nicht mehr verbunden fühlen, wird es schwer, gemeinsam für etwas einzustehen. Wenn jeder nur noch für sich kämpft, fehlt die Kraft für Veränderung. Und genau das erleben wir heute oft. Werte sind das, was Gesellschaften zusammenhält, was sie gemeinsam stark macht und verbindet. Werte sind auch das, was Menschen trägt, was ihnen Orientierung gibt und was sie bereit macht, auch etwas zu riskieren. Professor Engels sagt klar, ohne höhere Werte, die über das eigene Leben und das persönliche Glück hinausweisen, wird kaum jemand für Ziele wie Frieden, Freiheit oder Gerechtigkeit eintreten. Zumindest, solange er nicht unmittelbar selbst betroffen ist. Darin sieht er derzeit ein zentrales Problem, wenn es um den Protest gegen aktuelles Unrecht geht. Viele Menschen lebten noch zu komfortabel, um ihre Komfortzone zu verlassen, und zwar dann, wenn das eigene Wohlbefinden als höchstes Gut gilt. Gerade dann fehle die Bereitschaft, es für übergeordnete Ziele zu riskieren. Für den Christen, Professor Engels, liegt die Ursache dieses Mangels vor allem im fehlenden Glauben.
Also das Problem ist, dass in einer Gesellschaft, in der keine wirklich absolute Wahrheit mehr gilt und in der das eigene Leben eigentlich sehr materialistisch gesehen wird, in der nicht mehr an eine Wahrheit, nicht mehr an Gott, nicht mehr an ein Jenseits, nicht mehr an ein Absolutes geglaubt wird, sondern man eigentlich nur noch sein eigenes kleines, hiesiges Leben als das Wichtigste und Absolute setzt. In einer solchen Situation haben wir natürlich wenig Gründe, tatsächlich sich auf die Straße zu gehen, etwas zu opfern, Komfort zu opfern, vielleicht das eigene Leben zu opfern für einen höheren Sinn. Das gilt meistens heutzutage als eine völlig antiquierte Vorstellung, mit der die meisten Leute etwas anfangen können, ganz im Gegensatz zu anderen Zeiten unserer Geschichte. Und solange eben dann nicht eine solche Opferbereitschaft besteht, solange wir eben nicht zurückkommen zu einem Glauben an absolute Werte, für die es sich auch zu sterben lohnt, notfalls, es geht ja immer um das größtmögliche Opfer, solange wir da nicht rankommen, da kann natürlich ein ungerechtes Regime es schon ziemlich weit treiben, bevor die Leute auf die Straße gehen. Das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Und da sind wir natürlich in unserer sehr, sehr hedonistischen, individualistischen, materialistischen Gesellschaft sehr weit gekommen, dass wenige Leute dies empfinden. Zudem gleichzeitig auch noch die Solidarität der Menschen aufgebrochen worden ist durch Massenmigration, durch Identitätspolitik, durch Familienzerfall. Die wenigsten fühlen sich noch mit irgendeinem sozialen Körper irgendwie solidarisch. Selbst die Familie ist ja mittlerweile aufgesplittert. Das heißt, es ist eigentlich jedenfalls seitens der Europäer nur noch sehr weniges da, für das es sich irgendwie zu kämpfen lohnt. Das sieht natürlich auf der Seite der migrantischen Bevölkerung, von denen die meisten einen noch sehr ausgeprägten Familien- und Clan- und Identitäts- und Religionssinn haben, natürlich völlig anders aus. Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass gerade auf dieser Seite die Opferbereitschaft, Stichwort Dschihad zum Beispiel, sehr stark ausgeprägt ist. Und da möchte ich nicht sagen, dass wir dem muslimischen Dschihad einen europäischen entgegensetzen sollten oder die einen schrecklichen Selbstmordattentate mit den anderen irgendwie ausgleichen sollten. Ganz im Gegenteil. Aber es zeigt natürlich zwei verschiedene Gesellschaftsbilder. Das eine ist, sagen wir mal, so fundamentalisiert und radikalisiert, dass selbst das eigene Opfer und selbst der Mord und so weiter als ein probates Mittel für manche Leute scheint, ihre Überzeugungen zu äußern. Und bei uns ist eigentlich das völlige Gegenteil. Es kann kommen, soweit man will. Man bleibt irgendwie sitzen, trollt ein bisschen auf Internet rum und schluckt letztlich alles runter, weil man sich denkt, naja, wozu soll ich das machen? Mit dieser Gesellschaft habe ich nichts mehr zu tun. An Gott glaube ich nicht mehr. Meine eigene Familie ist zerfallen. Von den Eltern habe ich nichts gekriegt. Ich kenne eigentlich sowieso keine richtige, sagen wir mal, Familientradition. Solange es mir noch nicht wirklich an den eigenen Leib geht, halte ich mich doch ruhig und opfere nicht die paar Jahre spärlichen Lebens, die ich habe, für irgendeine chimärische, höhere Idee. Ne? Diese beiden Welten prallen heute zusammen.
Solange das eigene Leben halbwegs bequem ist, bleibt man oft sitzen. Komfort macht ruhig. Und genau das ist Teil des Problems. Professor Engels rückt den Glauben an Gott ins Zentrum, wenn er von höheren Werten spricht. Menschen können jedoch selbstverständlich auch von anderen, übergeordneten Werten getragen werden, die sie motivieren und ihnen Kraft geben. Entscheidend ist, dass wir unsere Komfortzone nur dann verlassen, wenn wir auf dieser Welt mehr bewirken wollen, als lediglich das eigene Glück zu maximieren. Der Sozialwissenschaftler Günther Roth verweist auf einen ähnlichen Kern. Nüchtern formuliert er, wer nur abwägt, ob sich Protest lohnt, wird selten aktiv. Viele würden aber genau das tun. Sie entscheiden aus einer reinen Kosten-Nutzen-Analyse heraus, ob sie aktiv werden. Und da ist es oft lohnender, stillzuhalten.
Ein Engagement in der sozialen Bewegung ist erstmal aus einer Homo economicus Sicht nicht unbedingt lohnen, oder ich habe einen Anreiz, mich als Trittbrettfahrer zu verhalten und zu sagen, das sollen mal die anderen machen. Ja. Und da kommen dann die Klagen, ja, es passiert zu wenig und so, aber man wird ja selber auch nicht aktiv. Ja. Und es ist auch so, das kennt man ja auch aus Experimenten zum Hilfeverhalten, je mehr Leute zuschauen, je mehr Leute was ein Problem oder einen Unfall sehen, desto größer, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hilft. Desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle auf die anderen warten. Das ist leider so, dass wir eben übersättigt sind und wir leben ja auch in einer extrem wohlhabenden Gesellschaft. Das muss man auch immer sehen. Mit dieser Frage der politischen Aktivität und dieser Unmut, ja. Gerade jetzt in der Gegend, wo ich herkomme, in Oberschwaben, die murren alle und die sind alle unzufrieden, auch mit Medien und so weiter. Das ist eben diese ländliche Bevölkerung, bäuerlich und oder handwerklich arbeiten oder manuell arbeiten. Aber sie sagen selber, sie machen auch nichts, ja. Und es ist auch eine Sattheit und eine Saturiertheit und eine wohlfahrtsstaatliche Absicherung, dass natürlich diese Prekarität, über die man immer schreibt, eine relativ milde bleibt. Oder auch die Ungerechtigkeiten, die da sind, sind dann doch relativ milde. Ich selber, ja, ich habe auch gelitten unter diesen ganzen Corona-Maßnahmen, aber ich habe Haus, Garten, ich habe mich zurückgezogen aufs Land, habe Telearbeit gemacht, per Zoom unterrichtet. Das war, ich bin sowieso einer, der viel alleine am Schreibtisch ist und arbeitet. Und das hat mich dann persönlich schon auch betroffen und auch gequält. Aber es ging, ja, man hat sich arrangiert. Viele arrangieren sich.
Viele arrangieren sich. Andere ziehen sich zurück, wieder andere wandern aus. Protest wird verschoben oder ganz aufgegeben. Auch die Politikwissenschaftlerin Professor Ulrike Göreau sieht darin ein großes Problem. Sie spricht von Rückzug und Flucht als maßgebliches Problem, wenn es um die Frage geht, wer steht eigentlich auf?
Ich glaube, das größere Problem anstatt Protest und der Wirklosigkeit des Protestes ist fast noch diese Tendenz zur Privatisierung. Ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, das nützt alles nichts mehr, wir kommen nirgendwo mehr hin. Und darüber müsste man mal psychologisch nachdenken, was das eigentlich mit einer Bevölkerung, was das mit den Bürgern macht. Wenn die Köpfe gehen oder dass diejenigen Bürger gehen, die sich eben im Grunde eine Fluchtoption bauen können, während andere allein, weil sie kein Geld haben, weil sie das nicht hinkriegen, ja, irgendeine Umsiedlung, weil sie Kinder in der Schule haben und so weiter, das nicht hinkriegen, dann leidet der Protest ja nochmal, weil er sozusagen seine, ich will mal sagen, fähigen oder die flexiblen, die guten Köpfe verliert, ja. Und das ist auch ein Problem.
Ja, viele Menschen sind entmutigt, viele wandern aus Angst vor dem, was kommt. Andere verlagern ihren Protest ins Ausland, weil sie im eigenen Land persönliche Konsequenzen fürchten. Diese Angst vor individuellen Nachteilen hält generell viele davon ab, sich in irgendeiner Form öffentlich zu äußern oder zu engagieren. Das zeigen auch die Ergebnisse des Freiheitsbarometers 2025. Ein Problem, das ebenfalls der Kommunikationswissenschaftler Michael Mayen anspricht.
Demonstrationen sind heute eigentlich kaum noch möglich. Demonstrationen sind in der Öffentlichkeit über die Staatsmedien so gelabelt worden, dass man als guter Bürger sich kaum noch guten Gewissens auf die Straße trauen kann, weil man sofort Etiketten angeklebt bekommt. Es ist schwierig, auf Demonstrationen zu gehen. Es ist schwierig, Videos weiterzuleiten von Kanälen der Gegenöffentlichkeit an Menschen, die auf der anderen Seite sind, weil jeder dieser Kanäle mit einem entsprechenden Etikett versehen worden ist. Ich muss da gar nicht reden von Kontokündigungen, von all dem, was wir unter Zensur kennen, auch von Brüssel ausgelöst. Also auf einer ganz einfachen Ebene leite ich das jetzt meinen Familienmitgliedern weiter, was ich da als Interview gesehen habe, weil ich es seriös, spannend, ruhig finde. Selbst das ist schwierig, weil man in diesen persönlichen Netzwerken sofort den Stempel aufgedrückt bekommt, na, der ist ja jetzt doch verloren, der ist falsch abgebogen, der ist zu den rechten, rechtsextremen Verschwörungstheoretikern gewechselt.
Mein formuliert es klar. Es wird gelabelt, es wird ein Etikett auf diejenigen geklebt, die Protest ausüben oder einfach nur kritisch hinterfragen. Sie werden schlecht gemacht und sie werden klein gemacht, damit wir folgende Wahrheit nicht herausfinden. Ja, genau. Wir sind viele. Viel mehr, als wir denken. Denn diejenigen, die gegen Unrecht aufstehen, die warnen und Lügen aufzeigen, werden gezielt klein gehalten. Dadurch erscheint ihre Zahl geringer, ihr Einfluss schwächer und ihr Wert niedriger, als er tatsächlich ist. Diese Wahrnehmung entspricht jedoch weniger der Realität als vielmehr dem Ergebnis erfolgreicher Propaganda. Besonders junge Menschen lassen sich davon abschrecken. Jene, die noch viel zu verlieren haben und deshalb davor zurückschrecken, sich auf die Seite der Schwurbler oder Rechtsextremen oder was es sonst noch für Bezeichnungen gibt, auf jene Seite zu schlagen. Der Kommunikationswissenschaftler Michael Mein stellt klar, Protestpotenzial gibt es. Es ist auch nicht klein, aber es ist ungleich verteilt.
Wir wissen ja ungefähr, dass dieses Protestpotenzial ein Drittel der Bevölkerung ist. Wir wissen auch, wo dieses Protestpotenzial sitzt oder wohnt. Es ist eher eine ältere Klientel, eine eher ländliche Klientel, eher keine erfolgreichen Unternehmer, niemand, der noch darauf angewiesen ist, vom Staat irgendwas geschenkt zu bekommen. Weil am Ende leben ja auch die Unternehmen heute davon, dass sie in irgendeiner Weise mit dem Staat verbandelt sind, sei es über Gesetze oder eben über Subventionen, irgendwelche Abnahmegarantien. Weil dieser Pfizer-Deal ist ja nur die Spitze des Eisbergs. So läuft ja Wirtschaft heute. Ich gucke ja nicht mehr darauf, was der Konsument möchte, was wir beide zum Beispiel kaufen möchten. Ich gucke eher darauf, wie ich meinen Absatz so sichern kann, dass da nichts passiert. Dass der Staat mir Dinge abkauft oder der Staat mir irgendwelche Garantien gibt oder sogar Gelder reinspritzt. Also da haben wir, also in dieser Gruppe haben wir eher wenig Protest bei den Leuten, die in irgendeiner Weise vom Steuerstaat abhängen. Das sind bei einer Staatsquote von 50% plus die Hälfte und mehr. Und bei der anderen, bei dem anderen Klientel, bei dem, an das sich zum Beispiel ja Medien wie Auf 1 wenden, bei diesem Klientel haben wir eher eine eher knappe Zukunftsaussicht noch. Wenn man älter ist, dann hat man nicht mehr so viel Zeit, Dinge zu verändern. Man hat auch nicht mehr so viel Elan. Junge Leute riskieren im Zweifel alles. Das wissen wir aus der Revolutionsgeschichte. Es waren immer junge Leute, die den Wandel gebracht haben, weil die bereit waren, für ein noch sehr langes Leben sehr viel zu riskieren. Das ist bei Älteren schon schwieriger. Ist auf dem Lande sehr viel schwieriger. Ist vor allen Dingen deshalb schwierig, wenn man weiß, dass die Macht, da wo darüber bestimmt wird, wie Wirklichkeit zu interpretieren ist, dass die Macht heute in den Universitätsstädten ist, in den großen Städten liegt und eben nicht da, wo eher Protestpotenzial ist.
Und dazu käme noch, dass die Umdeutung der Geschichte die jungen Menschen entmutigen würde.
Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann sehen wir, dass alles, was vor 1933 war, mittlerweile als Vorgeschichte des Nationalsozialismus der dunklen deutschen Vergangenheit gelabelt wird. Das macht es schwer, sich auf positive Dinge aus den Jahrhunderten, den Jahren davor zu beziehen. Den Deutschen wird zum Beispiel immer wieder eingeredet, dass Revolution so und so und so nichts bringt. Jede Revolution in Deutschland ist gescheitert. Stimmt überhaupt nicht, wenn man sich die Dinge genauer anschaut, wenn man sich die 1848er Revolution anschaut in der Langzeitwirkung, wenn man sich die 1918er Revolution anschaut, den Matrosenaufstand, wenn man sich die 89er Revolution in der DDR anschaut. In der Erzählung, in den Narrativen über diese Revolution werden die wichtigen Dinge aber unterschlagen. Also hier sieht man, wie über die Narrative, die die Wirklichkeit heute beschreiben und die Vergangenheit beschreiben, es schwer gemacht wird, an progressive Tendenzen in der deutschen Geschichte anzuknüpfen und an das anzuknüpfen, was an Demokratieideal ja im Protestmilieu ganz offenkundig verankert ist. Klar, wenn mir erzählt wird, es lohnt sich so und so nicht, die Deutschen verlieren Revolution, dann frage ich mich als potenzieller Revolutionär von heute oder morgen, ob ich das wirklich riskieren soll, wenn mir nicht erzählt wird, dass die Revolutionen im ersten Moment scheinbar gescheitert sind, weil die Revolutionäre nicht bereit waren, zum letzten Mittel zu greifen, nämlich ihre Gegner einfach umzubringen, sondern auf Verhandlungen, auf normales menschliches Zusammensein gesetzt haben. Wenn mir das nicht erzählt wird, dann verstehe ich nicht, warum die 1848er Revolutionäre entweder tot waren oder halt nach Amerika geflohen sind oder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Wenn mir nicht erzählt wird, dass trotz 40 Jahren Realsozialismus in der DDR-Bevölkerung ein Ideal verankert gewesen ist, was eine völlig andere Gesellschaft produziert hätte, dann ist mir nicht klar, dass es auch Alternativen zu der Art des Zusammenlebens geben könnte, die wir heute haben. Klar, wenn wir in die deutsche Geschichte schauen, wenn mir alles, was wir an deutscher Kultur, an deutscher Tradition haben, letztlich als zwangsläufige Vorgeschichte des Nationalsozialismus erzählt wird, dann wage ich gar nicht mehr, mich an solche Traditionen anschließen zu wollen. Ist ja so ähnlich wie bei dieser Klimaerzählung, wo
die Alten als Ratgeber für die jungen Leute mehr oder weniger ausfallen, weil die Alten mit ihrer Lebensweise schuld daran sind, dass die Erde vor dem Untergang steht, dann muss ich als junger Mensch nicht mehr auf die Erfahrungen von diesen Alten zurückgreifen. Dann kann ich die einfach in den Skat drücken.
Es braucht junge Menschen, die aufstehen. Mit dieser Einschätzung ist Michael May nicht alleine. Viele ältere Menschen klagen auch mir gegenüber immer wieder über die jungen Leute, darüber, wie passiv sie seien, warum sie nicht den Mund aufmachen, warum sie zusehen, wie ihre Zukunft zerstört wird. Das ist eine berechtigte Frage. Gleichzeitig sehen wir deutlich, junge Menschen in Europa sind immer schwerer zu mobilisieren. Vor allem dann, wenn es nicht um regierungsgenehme Proteste geht, etwa um Demos gegen rechts. Schwieriger wird es bei jenen Protesten, bei denen man selbst schnell als Rechtsextremer gilt. Einfach deshalb, weil man die tatsächlichen Missstände benennt, weil man die Machenschaften der Machthaber offenlegt, weil man den Finger in die Wunde legt. Hinzu kommt, was Michael Mayen beschreibt, bestimmte Geschichtserzählungen vermitteln, Protest und Revolution hätten in Deutschland nie etwas gebracht. Gleichzeitig blockieren Schuld und Schamgefühle das Entstehen für die eigenen Rechte. So wird Widerstand bereits im Kopf ausgebremst. Und dann kommt noch etwas dazu. Den Menschen wird erzählt, sie seien allein Teil einer verrückten Minderheit. Das funktioniert, indem Protest schlicht nicht gezeigt wird. So wird verhindert, dass sich andere anschließen und ebenso, dass ein öffentlicher Diskurs über die kritisierten Themen überhaupt entsteht. Für die Politikwissenschaftlerin Ulrike Göreau ist deshalb klar, Protest kann nur wirken, wenn er sichtbar ist. Genau das sei jedoch oft nicht der Fall, vor allem dann nicht, wenn Protest dem herrschenden Regime missfällt. Es läge also oft nicht daran, dass es zu wenig Protest gebe. Das Problem läge vor allem woanders.
Ich finde, dass wir genug Protest haben. Wenn wir jetzt mal über die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte gucken, dann können wir ja feststellen, dass wir zum Beispiel während der Bankenkrise einen ganz großen Protest hatten. Ja, wir hatten die ganzen Camps, Wall Street gegen 1%. Wir hatten das in Frankfurt vor der EZB. Also es gab ja ganz viel Sozialprotest. Wir hatten in Frankreich die Gelbwesten. Wir hatten in Frankreich die Bonnet Rouge. Also wir haben sehr viel Protest eigentlich. Dann hatten wir Corona-Maßnahmen-Protest. Dann haben wir Klimaprotest gehabt, also über Jahre eigentlich Greta Thunberg und dann Klimakleber. Das heißt, ich finde, wir haben eigentlich sehr viel Protest. Das Problem ist, dass der Protest nirgendwo hinführt. Der Protest scheint sich nicht irgendwie zu artikulieren, dass Gesetzgebung geändert wird, dass Rücktritte erfolgen, dass Vertrauen wiederhergestellt wird, also dass irgendwie Maßnahmen gezogen werden, wo die Leute dann auch sehen, der Protest hat etwas gefruchtet. Wir haben ja jetzt auch in der Online-Ökonomie sehr viel, Online-Protest, ja, also irgendwelche Aufrufe, unterschreiben Sie hier. Man kann fürs täglich irgendwie seinen Protest äußern gegen dies oder für das. Und da sieht man dann auch immer diese Balken, 600.000 Leute haben schon unterschrieben. Aber auch dieser Protest versandet irgendwo, ich sag mal, ein bisschen im Nirvana, also im Nichts. Das heißt, meine Frage ist nicht, ob wir genug demonstrieren. Meine Frage ist, wo bleibt der Protest? Das ist meine erste Frage. Und der scheint nirgendwo mehr hinzuführen. Und die zweite Frage ist, welcher Protest ist heute der gute Protest? Denn wir haben ja im Grunde eine Meinungslandschaft, die im Grunde gespalten ist. Und insofern unterscheiden wir ja auch schon Protest in gut oder in schlecht. Also wenn wir zum Beispiel Protest haben wie letztes Jahr, alle gegen rechts, dann ist das guter Protest, der wird überall gezeigt, in allen Medien. Und dann hat man das Gefühl, die ganze Republik steht, also in der Bundesrepublik steht auf dem Marktplatz und protestiert jetzt gegen rechts. Wenn aber, wie vor kurzem in Den Haag zum Beispiel, wirklich sehr, sehr große Proteste waren gegen Gaza, gegen den Völkermord im Gazastreifen, dann wird das nicht gezeigt. Das heißt, nicht nur haben wir die Frage, wo bleibt der Protest, der Online-Protest, der reale Protest, wir haben auch die Frage, welcher Protest wird gezeigt. Wir haben in den letzten Jahren eine Situation, wo der Protest als Störung der öffentlichen Ordnung auch in Gesetzen sozusagen verboten wird und das deswegen dazu führt, dass der Protest immer stiller wird. Also machen wir es mal ganz konkret. In Frankreich zum Beispiel gab es ja großen Protest der Gelbwesten. Das war ein Sozialprotest, der war nicht ideologisch. Mit ideologisch meine ich, es war kein Protest gegen Migration oder kein Protest gegen Klima oder was auch immer diese ideologisierten Debatten sind, sondern es war ein sozialer Protest, der klassische Reform. Erinnern wir uns an die 1970er Jahre, an die IG Metall, an die 32-Stunden-Woche oder an Jean-Paul Sartre in den 60er Jahren vor den Fabrikstoren von Peugeot. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel in der französischen Gerichtsbarkeit oder in der Rechtsentwicklung ist jetzt der präventive Verdacht, dass eine Demonstration die öffentliche Ordnung stören könnte, dieser Protest wird dann also schon präventiv unterbunden mit Blick auf die potenzielle Störung der öffentlichen Ordnung. Das heißt, wir sind eigentlich schon dabei, dass wir dem sozialen Protest zumindest die rechtliche Erlaubnis erziehen, beziehungsweise dass wir es dem Präfekten überlassen, der dann sagen kann, Moment mal, ich habe den Verdacht, diese Demonstration könnte die öffentliche Ordnung stören, also verbiete ich sie von vornherein. Allein das ist schon sehr, sehr kritisch zu beurteilen. Wird es übrigens auch, ja, also ich habe französische Politikwissenschaftler, meine Kollegen, die darüber sehr kritische Artikel schreiben. Das ist schon mal die eine Seite. Und mit Blick auf die andere Seite würde ich sagen, jeder Protest, ganz egal, ob sie Abtreibung, Migration, Klima, ob sie zu diesen Themen stehen, ja, nein, vielleicht, der Protest, dass jemand artikulieren möchte, was er zu diesem Thema hält, der muss erlaubt sein. Natürlich gewaltfrei, natürlich angemeldet, natürlich entsprechend der Regeln. Aber dass wir uns jetzt angewöhnt haben, zum Beispiel ja auch während der Corona-Zeit, dass während der Corona-Zeit der Christopher Street Day stattfinden konnte und das war also mit Blick auf das Infektionsgeschehen kein Problem, dass aber die Corona-Maßnahmenkritiker mit Blick auf das Maßnahmengeschehen, die Demonstrationen de facto verboten wurden, das geht natürlich nicht, ja. Und insofern sind wir auch mit Blick auf das Demonstration- oder Protestgeschehen eigentlich schon in einer, ich will nicht sagen undemokratischen Verfassung, aber doch in einer Verfassung, dass Protestgeschehen nicht gleich Protestgeschehen ist. Das heißt, dass nicht mehr alle Bürger frei für ihre Anliegen demonstrieren können, sondern eben nur einige, bei denen es gewertschätzt wird und andere, bei denen man die Tendenz hat, es zu unterbinden. Und diese Zweiteilung von bürgerlichen Interessen, die geht natürlich überhaupt nicht.
Ähnlich wie beim Protest verhält es sich auch in der Wissenschaft, jenem Bereich, in dem Wissen entsteht. Wissen, auf dessen Grundlage Politik, Medizin und letztlich die gesamte Gesellschaft Entscheidungen treffen. Doch auch hier werden nur bestimmte Narrative zugelassen. Abweichende Forschungsansätze werden nicht selten durch Framings wie rechtsextrem oder unseriös diskreditiert und so von vornherein unglaubwürdig gemacht. Die Pädagogin Anke Uhlenwinkel schildert dazu exemplarisch eine Begebenheit aus ihrem Universitätsalltag. Sie betont außerdem, dass es vor allem jene Wissenschaftler sind, die besonders laut auftreten, die mit ihrer Forschung zugleich politischen Einfluss ausüben wollen.
Es gibt aber Kollegen auch hier, die sagen, wir brauchen das Kontroversitätsgebot bei manchen Sachen nicht mehr. Zum Beispiel beim Klimawandel, ja. Und das fand ich ganz interessant, weil dieser Kollege beim Klimawandel dann gesagt hat, er möchte sich gerne erstmal sachanalytisch das angucken, um zu zeigen, dass das gar nicht kontrovers ist. So, jetzt habe ich, naiv wie ich bin, ja, ich habe gedacht, okay, der wird jetzt irgendwelche Klimadaten oder Klimazusammenhänge da darstellen, hat er aber gar nicht. Er hat eine Studie genommen, die zeigt, dass in Europa Klimawandel hauptsächlich von rechtsradikalen oder rechtsextremen Parteien sozusagen in Frage gestellt wird. Und deswegen, weil die seien ja verfassungswidrig, müsste man das nicht behandeln. Das natürlich, also wenn sowas als wissenschaftliche Aussage auch nur irgendwie ernst genommen wird, dann haben wir ein echtes Problem. Jeder Wissenschaftler hat eine politische Meinung, glaube ich, jedenfalls. Ja, das darf er ja auch. Er ist ja auch Bürger. Ja, aber Wissenschaft betreiben ist dann eben doch etwas anderes. Und vielleicht kann man das nicht immer ganz ausblenden, was man selber denkt über Dinge, die in der Gesellschaft passieren. Aber der Anspruch ist ja schon, dass man sagt, wir wollen möglichst objektive Erkenntnisse beziehen, also irgendwie herausbekommen. Und wenn ich diese objektiven Erkenntnisse vielleicht auch nicht erreiche, so ist das wenigstens das Ideal von Wissenschaft. Jemand, der politisch gleichzeitig mit seiner Wissenschaft was erreichen will, der sucht natürlich eher das Gespräch nach außen als jemand, der in seinem Labor da irgendwas erforscht und froh ist, wenn das Ergebnis stimmt. Ja, der wird ein Paper schreiben für irgendeine wissenschaftliche Zeitschrift, aber der wird nicht sagen, hallo, ich wollte das jetzt mal eben in den Medien auch noch kundtun. Und ich glaube, die muss man eigentlich ein bisschen suchen sozusagen, statt, also die wird man nicht einfach so auf dem Servierteller geliefert bekommen, weil die gar nicht so ticken.
Was man aus den Aussagen von Anke Uhlenwinkel heraushören kann, ist vor allem eines. Viele sind zu still in der Wissenschaft, aber, und das kann man ruhig ergänzen, auch in der Gesellschaft insgesamt. Viele halten sich zurück, viele sagen lieber nichts, aus verschiedensten Gründen. Das kann Vorsicht sein oder aus Angst oder aus Unsicherheit oder einfach aus einem Mangel an Möglichkeiten. Ulrike Göreau sieht das ganz ähnlich. Auch sie sagt, so geht es nicht weiter. Protest muss lauter werden und er muss größer werden. Denn nur dann hätten wir eine Chance, dass er auch gesehen wird.
Das heißt, worüber wir reden, ist, dass Bürger einem Unmut Ausdruck geben wollen und dass dieser Unmut sich übersetzt in eine politische Änderung. Und das passiert einfach nicht mehr, weder über Online-Protest noch über analogen Protest. So, jetzt ist die Frage, ob das dann noch die richtige Protestform ist. Die Antwort ist eigentlich nein. Und die Frage wäre, wo könnte man den Protest denn dann ansetzen? Natürlich könnten, ich sag mal, andere radikale Protestformen funktionieren. Ich sag jetzt mal Generalstreik, ja? Also wenn wir morgen alle sagen würden, wir wollen das und das und das nicht, wir wollen, dass sich beim Thema A, B und C die Politik radikal ändert, zum Beispiel, dass wir nicht in den Krieg gehen wollen, dann könnte man ja sagen, wir machen einen Generalstreik. Andere Protestformen könnten natürlich sein, dass man sich sozusagen auf der individuellen Ebene den Dingen entzieht. Also dass man, das gibt es ja jetzt auch, diese ganzen Initiativen, seine GEZ-Gebühren nicht mehr bezahlt, weil man dem öffentlichen Rundfunk nicht mehr vertraut und die Gebühren nicht entrichten möchte, gibt es ganze Serienklagebriefe und so weiter. Ich habe mir letztens mal angeguckt, was man eigentlich machen müsste, welche Produkte man nicht mehr kaufen dürfte, wenn man Israel boykottieren möchte, ja, wegen Gaza. Das ist gar nicht so einfach. Also im Grunde können Sie dann praktisch gar nichts mehr kaufen. Ja, also wenn Sie die ganzen Produkte mal los hochgehen, wem die gehören und wie dann die entsprechenden Konzerne zu Israel stehen. Das wären natürlich auch Protestformen. Da kann ich nur sagen, sie sind halt sehr aufwendig. Man muss sehr engagiert sein. Man muss sehr viel recherchieren, um zu sagen, ich mache da nicht mit, das zahle ich nicht, da gehe ich nicht mehr hin. Keine Ahnung, ich kaufe nicht bei Amazon, ich zahle nur noch mit Bargeld. Also das kann man natürlich alles machen und das sind sehr konkrete persönliche Verweigerungsstrategien. Aber die Frage ist dann tatsächlich, wie lange Sie das durchhalten. Also zum Beispiel sagen Sie, Sie wollen nicht mit Bargeld bezahlen. Ich war letztens in Frankfurt auf dem Bahnhof, da ist fast nicht mehr möglich, einen Kaffee mit Bargeld zu bekommen, ja. So, insofern sind das, glaube ich, die Protestformen, Demonstrationen, Generalstreik, individueller Protest im Kleinen, aber dann auch die Frage, wie könnte man den individuellen Protest so groß und so massiv machen, dass er institutionell wirkt? Weil wenn nur einige Bürger sagen, ich ziehe mal aufs Land, ich verweigere mich dem ÖRR und ich zahle nur noch mit Bargeld, wenn Sie das hochskalieren, ich bin ja der Bundesrepublik auf 80 Millionen, da müssten Sie wirklich schon sehr, sehr viele Millionen Bürger für solche Protestformen gewinnen, die das auch konsequent machen, dann glaube ich tatsächlich hätte das eine Wirkung. Aber wenn das nur vereinzelte Leute sind, dann nicht.
Wenn es also mehr Menschen braucht, die sich den Protesten anschließen, wie Ulrike Göreau betont, führt das unweigerlich zur nächsten Frage. Wie kann es gelingen, möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu bewegen? Viele glauben, es müsste nur die richtige Botschaft richtig kommuniziert werden, dass die mangelnde Bereitschaft zur Teilhabe also vor allem ein Kommunikationsproblem sei. Fehlanzeige, sagt da Michael Mayen. Es ginge um etwas ganz anderes.
Das ist eine Frage, die an mich als Medienforscher fast immer als allererstes herangetragen wird. Wie muss ich meine Botschaft gestalten, damit die Menschen mitmachen? Meine erste Antwort ist immer, vergesst das. Ihr kriegt die Menschen nicht über die Botschaften. Die müssen durch eine eigene Erfahrung gehen. Die müssen selber Schmerz erleben. Die müssen mitbekommen, dass sich etwas ändern muss, damit es ihnen besser geht. Nur mit Kommunikationsbotschaften wird man Menschen nicht dazu bringen, Dinge zu tun, von denen man selber glaubt, dass sie getan werden müssen. Also das ist ein Problem. Und ist auch deshalb ein Problem, weil wir wissen, dass der Lebenszyklus
eben eine gewisse Zeit verlangt, bis man solche Erfahrungen machen kann. Bis man die Erfahrung macht, dass man an Wände stößt, dass es nicht mehr weitergeht. Ich habe ja in meiner Forschung immer auch gefragt, was dazu führt, dass der eine Mensch auf der Protestseite gelandet ist und der andere Mensch im Zweifel die Antifa finanziert oder bei Omas gegen Rechts steht oder solchen Gruppierungen. Und es ist immer eine Erfahrung, die sich beißt mit der Erzählung, die über die Staatsmedien oder über die anderen Bildungskanäle, Universitäten, Schulen, Volkshochschulen, Museen verbreitet wird. Es muss eine persönliche Erfahrung sein. Ich hatte mal so einen Autohausbetreiber, der hat irgendwie gemerkt, dass das, was über diesen Abgasskandal erzählt wird, nicht zusammenpasst mit dem, was er über Autos weiß. Der wollte dann auch irgendwie selbstständig werden mit seiner Werkstatt. Das hat die Bürokratie ihm nicht erlaubt. Und er hat dann mir erzählt, ja, das mit den Staatsmedien, das hat sich bei ihm irgendwann ausgeschlichen. Weil an der einen Stelle hat er gesehen, das stimmt überhaupt nicht, was da berichtet wird. Also muss das vermutlich auch an einer anderen Stelle falsch sein. Wenn man die Leute, die im August 20 bei diesen beiden Großdemonstrationen waren, die Michael Ballweg in Berlin organisiert hat und die dann abends die Tagesschau eingeschaltet haben, die sind verloren gewesen. Die sind vielleicht stolz nach Hause gegangen, haben gedacht, ich war ja da, ich habe die Kameras gesehen, heute Abend bin ich im Fernsehen und da hat man gesehen, was daraus gemacht worden ist. Zahlenmäßig, aber auch inhaltlich, was daraus gemacht worden ist. Ja, was will man den Leuten noch erzählen? Die waren dabei, haben gesehen, was die Staatsmedien daraus produziert haben. Die sind auch für jede andere Art von Berichterstattung nicht mehr zu gewinnen. Aber diese Erfahrung muss man machen. Das dauert. Das dauert vor allen Dingen, wenn man jung ist, wenn man noch reinkommen will. Ich würde junge Leute gar nicht verurteilen. Die müssen ja erstmal ein eigenes Leben aufbauen. Die müssen sich auch deshalb anpassen, müssen versuchen, in eine Position zu kommen. Und dann werden sie irgendwann die Erfahrung machen, dass es vielleicht auch für sie nicht weitergeht. Also man muss da Geduld haben und weniger jetzt an dem Design der Botschaften feilen. Wichtig ist, glaube ich, dass es diese Angebote heute gibt. Es gibt jetzt diesen Dokumentarfilm, es gibt die Kanäle, auf denen man Botschaften finden kann. Es gibt Menschen, die sich regelmäßig treffen. Herbst 21 haben wir in Deutschland gesehen mit der Drohnenimpfpflicht. Ab Weihnachten 21 waren an tausenden Orten jeden Montag Leute auf Spaziergängen unterwegs mit einer kreativen Protestform, die alles unterlaufen hat, was vorher vom Apparat getan worden ist, um Demonstrationen zu diskreditieren, um Demonstrationen unmöglich zu machen. Man hat einfach darauf verzichtet, Plakate mitzunehmen, man hat darauf verzichtet, irgendwelche Parolen zu rufen. Man ist einfach still durch die Ortschaften oder durch die Städte gelaufen. Und das war an so vielen Orten, dass Polizei da nicht mehr hinterhergekommen ist. Und das hat in Deutschland dann ja dazu geführt, dass der Bundestag am 7. April 2022 die Impfpflicht abgelehnt hat. Ich würde das also nicht kleinreden. Da ist es sehr vielen Leuten buchstäblich an den Kragen gegangen. Diese Impfpflicht wäre was gewesen. Österreich hat das ja gehabt, aber ist ja auch unterlaufen worden auf andere Weise. Diese Impfpflicht wäre was gewesen, was in den Körper gegangen wäre. Und da waren die Leute bereit, völlig unabhängig von der Kommunikation, jeden Montag bei nicht guten Wetterbedingungen. Es war kein schöner Winter. Es war Nebel, war kalt. Oft nass ist man rausgegangen und hat protestiert und hat was erreicht, weil man das millionenfach gemacht hat.
Das Alternativ-BEF ist die alternative Denkwerkstatt für eine freie Welt von morgen. Diese Arbeit ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das ABF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das ABF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort ABF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Es muss den Leuten also buchstäblich an den Kragen gehen, sagt Michael Mein. Viel mehr, als dass es ein bisschen im Geldbörserl zwickt. Es muss wirklich etwas sein, was die eigene Existenz, das eigene Leben bedroht. Erst dann sind viele bereit, die Komfortzone zu verlassen. Das Problem daran ist nur, dann kann es oft bereits zu spät sein. Auch David Engels zeigt sich skeptisch, wenn es um breiten Widerstand in der Bevölkerung geht. Die Bürger seien zu lethargisch. Viele wollten gar nicht aktiv mitgestalten, sondern ließen die Dinge lieber geschehen. Am Ende würden, so lehre es die Geschichte, erneut wenige über die Geschicke vieler entscheiden. Es setze sich letztlich wieder eine andere Elite durch, die den Wandel vorantreibe. Von der Vorstellung eines grundlegenden basisdemokratischen Wandels im großen Maßstab müsse man sich nach Ansicht von Professor Engels verabschieden. Als Beispiel führt der Historiker ebenso die Corona-Zeit an, anders als Michael Meil jedoch als Negativbeispiel. David Engels sagt nämlich, insgesamt betrachtet sei das System mit seinem autoritären Vorgehen relativ gut durchgekommen. Auch wenn es Widerstand gegeben habe, sei dieser im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung begrenzt gewesen. Nur wenige hätten sich tatsächlich offen aufgelehnt.
Letzten Endes sieht man auf der einen Seite diese gewaltige Masse an Bürgern, die sich letztlich durch einige zentrale Entscheidungen, egal in welche Richtung das gegenwärtig tendiert, ziemlich willenlos und ziemlich widerstandslos führen zu lassen. Und das ist eben auch mein Eindruck, dass vielleicht, wenn wir auf einen Systemwechsel zusteuern, das jetzt nicht unbedingt etwas ist, wo breitflächig die Städte angezündet werden und die Banken geplündert oder die öffentlichen Institutionen besetzt werden, sondern das kann eigentlich relativ schnell und sogar bruchlos gehen, indem sich hier und da eben einige Menschen zusammenschließen und Regierungen ziemlich schnell fallen können, beziehungsweise wenn alles gut vorbereitet ist, entsprechend dann auch eigentlich von heute auf morgen etwas geschehen kann, das von den meisten Leuten, die bisher noch zu den festen Befürwortern des alten Systems gehörten, dann letztlich mit etwas Grummeln hingenommen wird.
Harte Worte, aber auch Worte, die Hoffnung machen. Denn was heißt das konkret? Es heißt, Strategie schlägt Masse. Es geht nicht zwingend darum, immer mehr Menschen zu erreichen oder immer neue zu motivieren. Viel wichtiger ist etwas anderes. Diejenigen, die heute schon bereit sind, für eine bessere Zukunft zu kämpfen, müssten sich besser zusammenschließen. Sie müssen eine klarere Strategie verfolgen und gemeinsam handlungsfähiger werden. David Engels widerspricht damit in einem Punkt klar der Sichtweise von Ulrike Gyro. Sie sagt, Protestbewegungen müssen größer werden und vor allem sichtbarer. Michael Mein gibt hier jedoch zu bedenken, Menschen für Protest zu motivieren ist extrem schwer, vor allem über Botschaften. Entscheidend sei am Ende die eigene Erfahrung. Was bleibt also, wenn wir all diese Stimmen zusammennehmen? Diese Erfahrungen, diese Perspektiven? Wo liegen die Gemeinsamkeiten? Worauf können wir aufbauen? Der erste Punkt ist klar. Veränderung beginnt bei uns selbst, beim einzelnen Menschen. Viele Menschen haben jedoch nie gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Sie haben gelernt, Erwartungen zu erfüllen, Konflikte zu vermeiden, sich anzupassen. Diese Prägung wirkt bis heute. Dazu kommt, Spaltung wird gezielt eingesetzt, Angst wird genutzt und echte Debatten werden verhindert. Gleichzeitig fehlt es vielen an Werten, an eigenen, höheren Werten, für die es sich lohnt einzustehen. Und an gemeinsamen Werten, die Zusammenhalt schaffen und Orientierung geben. Und trotzdem, in unseren Ländern schlummert ein großes Potenzial, denn es gibt sie. Menschen mit höheren Werten, Menschen, die selbstbestimmt leben, die Verantwortung übernehmen und die Brücken bauen. Und hier bin ich bei David Engels. Wir brauchen nicht die Masse. Es fehlt nicht an Menschen. Es fehlt an Verbindung. Veränderung beginnt nicht bei den Massen, sie beginnt beim Einzelnen. Die Frage ist also, was kann der Einzelne konkret tun? Hier und jetzt. Genau darum geht es nun im Ausblick. Auch das AWEF-Freiheitsbarometer 2025 macht es deutlich. Viele Menschen wollen etwas tun. Der Wille ist da. Was oft fehlt, ist die Richtung. Die Frage lautet also im ersten Schritt nicht, wie bekommen wir mehr Menschen dazu, sich zu engagieren, sondern was können die konkret tun, die schon jetzt wollen? Das habe ich auch die zahlreichen Interviewpartner im Zuge dieser Dokumentation gefragt. Und es kamen dabei 5 konkrete Maßnahmen heraus, die jeder sofort umsetzen kann. Maßnahme 1, bildet Gemeinschaften und vernetzt euch.
Neben Geduld ist mein zweiter Rat tatsächlich Vernetzung. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Milieus haben sich gefunden, die Protestmilieus haben sich gefunden. Es gibt überall im deutschsprachigen Raum Gruppen, die sich regelmäßig treffen, die inhaltlich arbeiten, die zusammengekommen sind. Und sei es nur, weil sie sich mit Ernährung beschäftigen, weil sie überlegen, wie sie ihren Garten so gestalten können, dass sie sich selbst versorgen können. Diese Strukturen sind unbedingt am Leben zu halten, um bereit zu sein, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, das umsetzen zu können, was für viele zentral ist, Demokratie mitbestimmen zu können über die Bedingungen, unter denen man lebt.
Was wir machen müssen deshalb, das ist von unten aufbauen. Das ist fundamental, dass wir eben nicht alle Karten auf die Politik setzen dürfen, sondern wir müssen zuerst selbst diese resiliente bürgerliche Zivilgesellschaft von unten erst wieder mal aufbauen, die auch sich dagegen wehren kann. Und wir müssen neue Schulen gründen, wir müssen neue Akademien gründen, wir müssen neue Familienverbände gründen, wir müssen Solidaritätsgemeinschaften auch im sozialen Sinne schaffen, wir müssen ein eigenes Verlagswesen gründen, wir brauchen eigene Medien. Wir haben zwar von allem schon bereits etwas, wir haben eigentlich viel zu wenig. Wir müssen wirklich ganz von Anfang anfangen, wir müssen unsere eigene Parallelgesellschaft werden, wenn man so will. Wir müssen sozusagen diesen eigenen vielseitigen Rahmen schaffen, den man nicht einfach nur von oben abschaffen kann, sondern der eben überall verwurzelt ist, eng miteinander vernetzt ist. Und erst wenn wir so ein Netz aufbauen, das so allmählich wächst aus der persönlichen Initiative, aus einzelnen Sorgen, aus einzelnen Menschen, aus einzelnen Begeisterungen oder sowas, dann kann allmählich von unten auch wieder ein Netz erwachsen, in dem sich Bürger wieder solidarisch miteinander fühlen, wo sie sich aufgenommen fühlen, wo sie auch sich bestärkt fühlen in ihren Idealen und die überhaupt erst zum Rahmen werden kann eines wirklich auch organisierten und konstruktiven Widerstands.
Die zweite konkrete Maßnahme, die jeder sofort umsetzen kann, ist: Sagt eure Meinung. Verbreitet Informationen und unterstützt unabhängige Medien, denn Information ist alles.
Information ist der Schlüssel. Man muss sich ja dazu nur angucken, was die Gegenseite alles aufbietet, um Information zu kontrollieren. Wer heute definieren kann, wer heute bestimmen kann, was wir alle als Wirklichkeit wahrnehmen, der hat Macht, der kann herrschen. Die Schulen sind unter Kontrolle gebracht worden, die Universitäten sind unter Kontrolle gebracht worden, die Kirchen, muss man sich nur die Kirchentage angucken, machen mit, erzählen letztlich nicht mehr die Botschaft, für die sie eigentlich mal viele Jahrhunderte da gewesen sind, sondern machen im Bereich der Machtinterpretation der Wirklichkeit mit. Die Leitmedien sind unter Kontrolle gebracht worden. Also man sieht, wie wichtig Information ist. Also ist das der Schlüssel? Ich habe ja in einem meiner letzten Bücher Walter Lippmann zitiert, der eigentlich als Vordenker der anderen Seite wahrgenommen wird, als Mitgründer des Council on Foreign Relations zum Beispiel. Aber dieser Walter Lippmann hat als junger Mann Freiheit definiert als all das, was den Wahrheitsgehalt der Informationen schützt, die unser Handeln leitet. Also Wahrheitsgehalt der Informationen schützen, die unser Handeln leiten. Und da sieht man, dass wenn Freiheit bedeutet, ich brauche Informationen, auf die ich mein Handeln stützen kann, dann ist das der Weg, auf dem wir in Richtung Freiheit gehen können. Wir müssen also unseren Mitmenschen helfen, dass sie rauskommen aus den Blasen, die von der Bewusstseinsindustrie produziert worden sind, die auf vielfältige Weise ja unterstützt werden, wenn man sich diesen ganzen NGO-Komplex anschaut, also Menschen, die aus Steuergeld dafür bezahlt werden, dass sie Botschaften verstärken, Botschaften unter die Leute bringen, die sie in den Staatsmedien finden. Wenn man sich das anschaut, dann ist das der Weg. Also wenn nicht gegengehalten wird, dann hat man keine Möglichkeit, in Freiheit leben zu können. Diese Umfrage, die das Alternativ-WEF gemacht hat, zeigt ja, wie die Menschen das im Alltag tun. Ich fand ja sehr spannend, dass laut seine Meinung sagen eine wichtige Form des Protestes ist. Und das stimmt tatsächlich so. Wenn man die Kommunikationstheorie nimmt, vor allem die Theorie der Schweigespirale von Elisabeth Nolle-Neumann, dann ist das ein Mittel, um Prozesse der Vereinheitlichung aufzubrechen. Diese Theorie der Schweigespirale sagt, dass der Mensch Isolationsangst hat, dass das unsere größte Sorge ist, ausgeschlossen zu werden aus dem Verband. Wenn Leitmedien über eine lange Zeit einheitlich berichten und ich anderer Meinung sein sollte, dann höre ich irgendwann auf, nach dieser Theorie mich öffentlich entsprechend zu äußern, weil ich Sorge haben muss, ausgeschlossen zu werden aus dem Verband. Und Nolle-Neumann hat damals an die CDU, das war ihre Partei, sie war ja eng mit Helmut Kohl verbandelt, Nolle-Neumann hat an ihre Partei, die CDU, so ein Blatt Ratgeber ausgeteilt: Leute, wenn wir Wahlkämpfe gewinnen wollen, auch gegen Medien, die wir möglicherweise als linksgerichtet, SPD-nah wahrnehmen, dann müssen wir in der Öffentlichkeit laut sein, dann müssen wir unsere Meinung sagen, dann müssen wir sichtbar sein, dann müssen wir Sticker tragen, damit die anderen sehen, okay, in den Staatsmedien wird zwar Einheitsbrei geliefert, aber da draußen auf der Straße, da sehe ich ja Leute an Ständen stehen, die anderer Meinung sind. Ich höre in der Kneipe, habe ich doch plötzlich vom Nachbartisch
was anderes gehört. Im Zugabteil haben sich Leute ganz anders unterhalten. Da saß jemand am Strand mit einem Kontrafunk-Handtuch. Also offenkundig gibt es ja doch gegenteilige Positionen. Das ermuntert dann Menschen, die sich sonst nicht trauen würden, auch ihre Meinung zu sagen. Also das fand ich sehr spannend, dass das offenbar erkannt worden ist von den Menschen, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben.
Die dritte konkrete Maßnahme wird leider oft übersehen. Dabei ist sie entscheidend. Auch wenn sie nicht einfach ist. Es geht darum, eigene und gemeinsame Ziele zu definieren. Denn wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen, wofür wir kämpfen und nicht immer nur wogegen, dann endet alles im Chaos. Ohne klare Ziele gibt es keine Strategie, keine Bündelung von Kräften und auch keine überzeugende Antwort für andere, die fragen, warum soll ich mitmachen? Wer nicht sagen kann, wofür er steht, kann auch niemanden mitnehmen.
Also es gibt so eine Schwelle vom Denken und Fühlen hin zum Handeln. Man sagt ja oft so, der Weg ist das Ziel, das stimmt fast. Also wir brauchen ein Ziel, um überhaupt eine Idee von einem Weg zu bekommen. Wenn ich das Ziel habe, quasi, das ist der Weg. Und wir brauchen dann den Weg, um Mut zum Aufbruch zu haben. Wir brauchen eine Idee des Weges. Also ich komme also vom Ziel zum Weg und vom Weg komme ich zum Aufbruch. Und es gibt keinen Weg. Die Leute sehen keinen Weg. Also man sagt, man sucht einen Ausweg. Ja? Dort sind wir. Also wir sind beim Suchen des Weges. Und wenn der Weg nicht klar ist, brauche ich den Aufbruch nicht. Brauche ich nicht aufstehen. Und die Frage ist auch, ob das Ziel klar ist. Also ich bezweifle, dass wirklich in einem relevanten Maß genügend Menschen in der Bevölkerung das Ziel klar ist. Und dann erst entsteht eine Idee. Dann gibt es Vorschläge für, naja, wir könnten so oder so gehen, Vorschläge für den Weg. Und dann, wenn man sich dann entschieden hat für einen Weg, dann wird Energie bereitgestellt für den Aufbruch. Das ist bei jedem privaten Thema so und so weiter und auch gesellschaftlich ist das so. Und da dass weder das Ziel klar ist, dann kann der Weg nicht klar sein, ja, dann brauche ich nicht aufbrechen. Aber ich sitze da und bin unzufrieden. Das ist die aktuelle Situation. Deshalb Bewusstsein schaffen bedeutet, ein gemeinsames großes Ziel zu sein, ein umfassendes, dann eine Idee vom Weg zu bekommen, dann zu sagen, na okay, also arbeiten wir dran.
Auch der Sozialwissenschaftler Günther Roth betont,
die Ziele müssen auch klar sein. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es muss ein konkretes erreichbares Ziel sein. Nicht allgemein gegen Hunger oder Armut, sondern ganz konkret, zum Beispiel bei der Frauenbewegung, die Frauenquote ist eine ganz konkrete operationalisierbare Zielsetzung. Das kann man messen. Wie viele Frauen haben wir in Parlamenten und so weiter, in den Chefetagen. Das ist ganz konkret und das darüber kann man dann nüchtern, konkret reden.
Ebenso Ulrike Gero weist darauf hin, dass wir ein Wofür brauchen.
Was wollen wir denn? Es ist immer leichter, gegen zu mobilisieren, als für zu mobilisieren. Und die intellektuelle Aufgabe, wofür wir eigentlich stehen, wenn wir diese Regierung, sagen wir mal, tatsächlich aus dem Regierungsamt bekämen, diese intellektuelle Leistung, die hat auch noch nicht stattgefunden.
Die vierte konkrete Maßnahme, die jeder Einzelne sofort umsetzen kann, ist eine, die sehr unbeliebt ist. Sich selbst zu reflektieren. Etwas, das viele nicht gerne hören, ich weiß. Es kommt sofort die Gegenreaktion. Was hat das Ganze denn mit mir zu tun? Oft gar nicht zu wenig, wie Hans-Joachim Marz am Beginn erläuterte. Denn auch wir sind ein Teil des Ganzen und die Chance, etwas zu verändern, die größte Macht haben wir über uns selbst.
Wenn ich damit anfange, bei mir nachzuschauen, was ist mein Anteil an dem Konflikt oder an dem Unglück, das ich erlebe, habe ich eigentlich die beste, aber vielleicht sogar nur die einzige Chance, etwas zu verändern. Also mit der Erkenntnis über meinen Anteil, über mich, habe ich eine Chance, auch mit mir etwas anders zu machen, mich zu verändern, mich zu entwickeln. Diese Macht habe ich im Grunde genommen über niemanden.
Kommen wir nun noch zur fünften und abschließenden Maßnahme, die jeder sofort umsetzen kann. Und das ist Handeln. Ja, Handeln. Egal was, aber beginnt damit. Denn durch das Tun selbst erfährt man Selbstwirksamkeit. Das Aktivwerden gibt Kraft und Hoffnung, weil wir sehen, wie die Dinge in Bewegung kommen. Wir sehen, dass wir als Einzelperson etwas bewirken können. Auch wenn es oft nur im Kleinen ist. Aber jeder Beitrag zählt. auch wenn es nur darum geht, Vorbild zu sein.
Unsere Freiheit ist viel mehr, als einmal alle 4 oder 5 Jahre ein Kreuzchen in irgendeiner Wahlkabine zu machen. Unsere Freiheit liegt daran, dass wir in jedem Moment unseren Idealen entsprechend leben müssen, mit allen Konsequenzen. Und das bedeutet letztlich Vorbild zu werden. Vorbild zu werden vor sich selbst, Vorbild zu werden vor seiner Familie, Vorbild zu werden vor seinem Umfeld, jede Handlung eben so auszuüben, dass man sich morgens auch in den Spiegel blicken kann und sagen, ja, ich lebe meinen Idealen gemäß. Ja, diese Welt, in der ich lebe, ist vielleicht suboptimal, sie ist vielleicht sogar dystopisch, vielleicht riskiere ich vieles damit, aber ich lebe diese Freiheit im einzelnen Leben. Aber dabei machen sich natürlich viele Leute sehr einfach, dass sie denken, Freiheit, Wahrheit, Schönheit liegt irgendwie außen, liegt irgendwie in der Politik und ist nicht etwas, das im täglichen Leben erzielt werden muss. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und ich denke, erst wenn tatsächlich eine signifikante Zahl von Menschen überhaupt dazu kommt, selbst Vorbilder werden zu wollen, selbst im täglichen Leben das zu leben, was sie wollen, dass die gesamte Gesellschaft eines Tages wird, nur dann kann es vorangehen. Und das ist natürlich der wichtige Schritt. Davon sind wir gegenwärtig leider weit entfernt. Viele Menschen empfinden aus dem Bauch heraus, wie es sein sollte, wie man leben sollte. Das ist aber alles relativ wenig systematisiert und vor allen Dingen durch diesen mangelnde Opferbereitschaft und den Glaube an etwas Absolutes natürlich alles sehr, sehr, sehr reduziert. Aber wie gesagt, diese Freiheit, dieser Widerstand ist etwas, das mit dem Einzelnen anfangen muss und sich letztlich auch da abspielt. Ich denke aber auch, wir müssen wegkommen von dem Gedanken, unsere persönliche Haltung nach ihrer politischen oder historischen Effizienz zu bewerten. Ich denke, darin liegt eigentlich schon ein Kardinalfehler, weil der Umkehrschluss dessen ist ja, naja, wenn das, was ich tue, nichts bringt, jetzt heute hier und nicht sozusagen den großen Regimewandel bringt, dann kann ich es ja auch lassen und so weitermachen wie bisher. Und das ist natürlich der fundamentale Fehler. Wir sollen sein, wer wir sind und so handeln, wie wir sind, nicht weil wir uns daraus irgendetwas erhoffen für die Geschichte oder die Politik im Generellen, sondern weil wir daran glauben. Und deshalb denke ich, dass auch diese Haltung etiam si omnes ego non, ne, auch wenn alle anderen etwas tun, werde ich es noch lange nicht tun, ist die Handlung oder ist die Haltung, die wir brauchen. Ne? Sich so zu verhalten, wie wir das wollen, aus Überzeugung. Und selbst wenn wir wissen, dass alles zum Scheitern verurteilt ist, selbst wenn wir wissen, dass wir die Einzigen sind, es trotzdem zu machen, aus Überzeugung, weil es unser Weg ist, weil wir eben glauben, dass das Wichtige nicht irgendwie etwas ist, was mal in den Geschichtsbüchern steht und in 1000 Jahren ohnehin, selbst im allerbesten Fall, wieder vergessen worden ist. Das sind ja letztlich dann Dimensionen. Also die Dimension des Historischen ist ja letztlich lachhaft, wenn wir so wollen, sondern es geht um das eigene Leben. Ich denke, das ist fundamental und da bedarf es den Wandel. Und wenn wir dann nun auch tatsächlich entsprechend Bürger haben und vor allen Dingen auch Politiker, die selbst Vorbilder sind, die das persönlich sind, was sie wollen, dass die Gesellschaft wird, dann ist tatsächlich Wandel möglich. Und da braucht es auch jetzt auch nicht der vielen Millionen. Oft genügt eine Persönlichkeit, die wirklich ein echtes Vorbild sein kann, wo viele Leute sich sein können, sagen können, so will ich eines Tages sein. Dass Wandel möglich ist. Denken Sie allein ans Mittelalter. Was haben Personen wie Bernard de Clairvaux oder der heilige Benedikt nicht alles bewirkt, dadurch, dass sie aus eigener Kraft mal angefangen haben, ein Kloster zu gründen und daraus eigentlich die gesamte spirituelle Neugeburt des Abendlandes zu bewirken und deshalb auch Vorbilder zu sein für Generationen und Jahrhunderte von Leuten, die es eben auch so machen wollten. Da bedarf es nicht der Millionen Leute, die alle so werden, da bedarf es oft nur einer Person oder einer kleinen Gruppe und unglaublich viel zu verwandeln. Aber selbst das ist, wie gesagt, heute scheinbar sehr schwer möglich. Aber dahin müssen wir kommen. Und das ist die Sache des Einzelnen.
Ja, der Einzelne kann unheimlich viel bewirken. Alleine nur dadurch, dass er ist, dass er wirkt, gesehen wird, mit anderen in Beziehung steht. Wir selbst können gar nicht erahnen, wie viel jeder Einzelne von uns in Wahrheit bewirkt. Wir wissen nicht, für wie viele Menschen wir in unserem Leben Vorbild geworden sind. Wie wenige Worte oft große Entwicklungen nach sich gezogen haben. Ich weiß, dass sich die meisten Menschen selbst für viel zu gering einschätzen. Sie glauben viel zu wenig an ihre eigene Wirkmacht. Das hat auch das Freiheitsbarometer 2025 gezeigt. Ein großer Teil der Befragten hat das Gefühl, allein nichts ausrichten zu können. Die anderen zu brauchen, um etwas zu verändern. Ja, wir brauchen andere Menschen in unserem Leben, aber nein, wir brauchen sie nicht zwingend, um die Welt zu verändern. Wir können jetzt damit beginnen, nur für uns, ganz allein.
Da gibt es keine, soll ich sagen, da gibt es letztlich keine Kompromisse. Dieser Kampf, der muss geführt werden.
Dann ist das David gegen Goliath. Wir wissen, dass David am Ende gewinnt.
Ja, David gewinnt. Und wenn man sich die Geschichte von David und Goliath genau anschaut, dann können wir einige Parallelen zu unserer Zeit ziehen. David hat nicht versucht, so zu kämpfen wie Goliath. Er hat keine Rüstung angezogen, er hat kein Schwert genommen. Er ist nicht in den Nahkampf gegangen. David hat erkannt, auf diesem Feld würde er verlieren. Also hat er etwas anderes getan. Er hat das genutzt, was er konnte, was er gewohnt war. Seine Schleuder, seine Beweglichkeit. Und er ist auf Abstand geblieben. Dann hat er den Moment genutzt, einen einzigen. Er hat gezielt auf die eine Stelle, an der Goliath verwundbar war. Und genau das hat den Unterschied gemacht. David hat nicht gezögert. Er hat nicht auf bessere Bedingungen gewartet. Er hat gehandelt, als sich die Gelegenheit geboten hat. Und vielleicht ist genau das der entscheidende Punkt für uns heute. Veränderung bedeutet nicht, nach den Regeln der Mächtigen zu spielen. Sie bedeutet, die eigenen Möglichkeiten zu erkennen, die eigenen Stärken und den Mut zu haben, sie einzusetzen, wenn der Moment da ist. Die Gelegenheit selbst können wir nicht erzwingen. Aber wir können vorbereitet sein. Klar, wach, damit wir nicht zögern, wenn sie kommt.